SRF 2 Kultur.
Der Dokumentarfilm ist der Wirklichkeit verpflichtet. Er dokumentiert. So stellen wir uns das zumindest vor im Alltag. Was aber, wenn die Wirklichkeit gar nicht in die Bilder passt? Wenn das Wesentliche gar nicht sichtbar ist? In Reflexe geben heute eine Dokumentarfilmerin und zwei Dokumentarfilmer sehr persönliche Antworten. Sie hören eine Sendung von Michael Sennhauser.
Also Gewissheit gibt es beim Filmemachen nie. Also jedenfalls für mich nicht, vielleicht für andere Leute.
Das sagt die Filmemacherin Eleni Ampeliakiotou. Getroffen habe ich sie Anfang November während der Duisburger Filmwoche. In Duisburg stellen jedes Jahr ausgewählte Filmemacher ihre Dokumentarfilme vor und diskutieren sie mit dem Publikum. Seit bald 40 Jahren hält die Duisburger Filmwoche die Diskussion am Leben darüber, was eigentlich dokumentarisch ist und was nicht. Am Film »Ich bin hier« von Eleni Ampeliakiotou entzündete sich die Diskussion wieder einmal ganz konkret. Denn vordergründig ist, dass ein für ZDF Kultur oder Dreisat gedrehter, bildstarker Dokumentarfilm über einen jungen Delinquenten in Berlin. Hamdi, ein notorischer Kleinkrimineller mit Migrantenhintergrund, ein wandelndes Klischee also, gehört zu Ampeliakiotous Freundeskreis. Und die Gewissheit, die es für sie beim Filmemachen nie gibt, gibt es auch nicht im Umgang mit Menschen. Das zu zeigen war unter anderem die Absicht des geplanten Dokumentarfilms über Hamdi, der für eine ZDF-Reihe über und für Jugendliche entstehen sollte.
Man kann ja alles über den Film sagen, aber er ist eben anders als andere Dokumentarfilme. Das dokumentarische Element für mich ist, wenn ich drehe, mich auf das einzustellen, was ist.
Und in diesem Fall musste sich die Filmemacherin Ampeliakiotou auf eine besondere Unwägbarkeit einstellen. Am Tag vor Drehbeginn verschwand ihr Protagonist.
Das, was war in dem Moment war, dass Hamdi verhaftet wurde und ich vor einer Leerstelle stand. Ja? Und ich also im ersten Moment, also es war ja dann auch zwei Tage erstmal zu gucken, wo ist der ist verschwunden, vielleicht ist irgendwas passiert. Okay, dann kam es irgendwie raus, wir konnten es eruieren, was passiert ist. Und dann gab es erstmal eine Leerstelle. Ja? Und ich dachte, okay, das ist die Leerstelle.
Natürlich gehört diese Leerstelle zum Dokumentarfilm. Normalerweise besteht sie in der Frage, die der Film aufwirft. Und gefüllt wird sie mit den Antworten, den Informationen, die er liefert. Wie aber dreht man mit einem jungen Mann, der im Gefängnis sitzt, einen Film über sein generelles Lebensgefühl?
Und dann gab es das Gespräch mit ihm und diesen Impuls von Hamdi, der halt sagte, nimm einfach einen Double.
Ein Double? Einen Darsteller? Einen Schauspieler gar? Die haben im Dokumentarfilm ja eigentlich nichts verloren. Und dann auch noch auf ausdrücklichen Wunsch der Hauptfigur.
Ich finde das ziemlich erstaunlich, weil man sagt oft über die Jugendlichen, die ich kennengelernt hatte, eben die sogenannten Intensivtäter in Berlin, in ihrem psychologischen Gutachten steht immer narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist so, dass... Und ich fand es ganz interessant, dass jemand, der eigentlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben soll, sich also am liebsten selber in den schönsten Versionen sehen möchte, dass so jemand mir sagt, nimm ein Double.
Nach der ersten Verblüffung stieg Eleni Ampeliakiotou auf Hamdis Vorschlag ein, mit Vorbehalt.
Gut, es war für mich dann vollkommen klar, ich möchte niemand haben, der so aussieht. Ja, das hat mich nicht interessiert, sondern... Und der Schauspieler ist eigentlich größer als Hamdi, sondern es ging mir um die Gestalt. Ja? Es ging mir um die Gestalt und um die Bewegung im Raum. Und ich hatte Aufnahmen von Hamdi und habe dem Schauspieler die gezeigt. Und der hatte auch nicht ewig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und es ging eigentlich nur um Bewegung. Nur um Bewegung, Motorik, Bewegung im Raum. Ja?
Nun besteht der fertige Film im Wesentlichen aus drei Elementen. Aus Hamdis Stimme, aufgezeichnet im Gefängnis, die schildert, was sein Leben prägt, wie er sich gegen jede Art von Erziehung, auch und gerade die staatliche, verwahrt hat, wie er viel zu früh Vater wurde und seither darum kämpft, für seine Tochter eine brauchbare Präsenz zu verkörpern. Dazu kommt der Körper des Doubles. Einem Freund von Hamdi, der sich durch Hamdis Berlin bewegt und zugleich in einem inszenierten filmischen Raum. Dem Versuch, Hamdis Berlin erlebbar zu machen, die langen Nächte, oft im Halbdunkel oder im Schlagschatten. Ich bin hier, sagt Hamdi im Titel des Films. Dabei ist er nicht hier, wo wir sind, wo die Kamera ist, sondern eben dort, im Gefängnis. Aber Eleni Ampelakiotou gibt ihm eine inszenierte Präsenz. Ihr Film lebt vom subjektiven Sog einer bewegten Kamera, die durch ein oft nächtliches Berlin streift. Der Effekt ist verblüffend. Dauernd frage ich mich als Zuschauer, wo bin ich? Wer ist das? Was machen die da? Und die Antworten versuche ich mir von Hamdis Stimme geben zu lassen. So entsteht ein permanenter Sog, eine Orientierungslosigkeit, welche dafür sorgt, dass ich dranbleibe, dass ich als Fernsehzuschauer nicht wegzeppe, dass ich mir den Dokumentarfilm im Kopf selber baue. Das Prinzip erinnert an den ebenso überwältigenden wie prätentiösen Spielfilm Enter the Void, mit dem Gaspar Noé vor 4 Jahren am Filmfestival in Cannes verblüfft hat. Der Film erzählt ziemlich halluzinatorisch aus der Perspektive eines toten Drogenhändlers, beeindruckend und unendlich verwirrend zugleich.
Okay, das ist, okay, ich liebe Enter the Void, ja. Ich finde ihn visuell wahnsinnig interessant, weil er alles aufgreift, was da ist.
Eleni Ampelakiotou sieht die Verwandtschaft zwischen ihrem inszenierten Dokumentarfilm »Ich bin hier« und Gaspar Noés Spielfilm aus der Totenperspektive.
Jetzt bei Enter the Void, also der Perspektivwechsel und die verschiedenen Layer und die ganze Ausstattung, das ist gigantisch. Also mich damit zu vergleichen, ist eine große Ehre, würde ich mir nie anmaßen, aber wenn, dann ist es schön. Ja, es ist ein Stück Zuhause, Enter the Void, ist großes Zuhause.
Die Struktur des Spielfilms funktioniert natürlich auch im Dokumentarfilm. Viele klassische Dokumentarfilme benutzen die Dramaturgie eines Dreiaktes mit Exposition bzw. Fragestellung, dann den möglichen Antworten über eine Faktenreihung und schließlich ein bestätigendes Fazit. Aber Eleni Ampelakiotou nutzt andere Strukturen, wie sie erklärt.
Ich bin sehr interessiert an Struktur. Wenn ich andere Filme angucke oder wenn ich mit Autoren arbeite, ich glaube, dass jeder Mensch eine eigene Struktur hat, aus der er nur allein schöpfen kann. Das ist etwas sehr Individuelles. Es ist sehr schwer, so etwas über sich selber zu sagen. Aber es war ganz interessant, weil ich habe früher mit einem Autor zusammengearbeitet und der hat den Film gesehen und der hat zu mir gesagt, der Film ist ganz du von der Struktur. Und ich habe gedacht, was meint er damit, ja? Und dann fing er an und sagte, du nimmst mich mit, also mich als Zuschauer meint er, dann stellst du mich irgendwo ab, dann gehst du irgendwo anders hin und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da soll. Und plötzlich merke ich, du bringst mich ja wieder dahin zurück. Währenddessen hast du aber 3, 4 verschiedene Dinge aufgefächert, sodass es also immer wie so ein Hinbringen, dort stehen lassen, was anderes aufgreifen, wieder dorthin zurückkehren. Also es ist immer so was Elliptisch-Zyklisches, was sich so auffächert.
Der inszenierte Dokumentarfilm mit einem Schauspieler als Stellvertreter der Hauptperson ist in Zusammenarbeit mit dem Redakteur Udo Bremer als Auftakt für die ZDF-Kulturreihe ab 18 konzipiert worden. Die Idee war, Jugendkultur für einmal nicht einfach von außen zu zeigen, etwas, was Eleni Ampelakiotou mit einem früheren Dokumentarfilm über Jugendliche schon gelungen war.
Ich hatte Teenage Response gemacht, auch mit Dreisat und eben mit Udo Bremer. Und es gab einen ganz merkwürdigen Effekt bei diesem Film, und zwar diese große Verwunderung, dass Jugendliche ganz anders reden, als man sie gemeinhin präsentiert, ja, dass sie sehr eloquent sind, dass sie über einen größeren Wortschatz verfügen als dicker und alter. Und dass es offenbar so ist, dass die Art und Weise, wie man mit ihnen kommuniziert, das bestimmt, was im Endeffekt dabei rüberkommt. Wenn ich also mit ihnen wirklich neugierig und interessiert spreche, in meinem vielleicht intellektuelleren Duktus, dann sind sie nicht verstört, sondern sie reden dann mit mir. Und das war so ein Moment, weil wir haben sehr viele Gespräche mit Udo Bremer auch geführt, der so überrascht war. Er hat gesagt, sonst, wenn ich die im Bus höre, die reden immer in so Floskeln. Ja, das tun sie auch. Das kann ich manchmal auch. Aber sie können anders, wenn man sie anspricht und wenn man eben nicht das Interesse hat, sie so darzustellen.
In dieser Hinsicht war es also durchaus konsequent, den jugendlichen Delinquenten Hamdi reden zu lassen, auch wenn er aufgrund seines Gefängnisaufenthaltes vor der Kamera gedoubelt werden musste.
Und dann ging es natürlich auch um so Sachen wie präsentiert man Jugendkultur, weil ich hatte eben eine sehr klassische Musik und so. Und es ist ja üblich, Jugendkultur immer gleichzusetzen eigentlich ein bisschen wie bei Commercials mit Jugendslang. Es muss Hip-Hop laufen, ja. Es müssen schnelle Schnittfolgen sein. Es gibt, sage ich mal, das Klischee, wie man Jugend präsentiert. Meistens aus erwachsener Perspektive, weil so stellt man sich das vor, wie die Jugend war, so ganz lebendig. Jugend ist, kann aber auch ganz anders sein, nämlich sehr traurig, sehr einsam, sehr zurückhaltend, sehr verloren. So, und ausgehend von Teenage hat dann die Redaktion, weil sie sich so inspiriert gefühlt hat, eben diese Reihe ins Leben gerufen mit ab 18.
Und so ist Eleni Ampelakiotus Film Ich bin hier ein Beispiel dafür geworden, wie man via Inszenierung unter Umständen dokumentarischer arbeiten kann als mit der reinen Newskamera. In diesem Fall, in dem sie die Originalstimme des im Gefängnis einsitzenden Protagonisten über die Aufnahmen eines Schauspielers legt, der sich durch das Berlin des Protagonisten bewegt. Eine ganz andere Strategie hat sich der junge Filmemacher Max Sänger zugelegt. Er hat lange Zeit unter palästinensischen Ziegenhirten in Israels Area Z gelebt, also im besetzten Siedlungsland, wo der Streit zwischen den hier lebenden Palästinensern, den Siedlern und der israelischen Staatsmacht in halberstarrten Strukturen allgegenwärtig ist. Max Sänger hat den Alltag gefilmt im kaum existenten Dorf Susia, das zu seinem ganz persönlichen Sehnsuchtsort geworden ist. Und er wollte auf keinen Fall einer dieser standardisierten Filme aus den umstrittenen Siedlungszonen machen.
Das war einfach von Anfang an eine sehr, sehr persönliche, sehr intensive Erfahrung, die ich da gemacht habe, die natürlich auch sich so gar nicht in den Film transportieren kann, die aber natürlich für mich immer präsent ist in den Bildern. Also angefangen von einer starken Erkrankung, die ich da durchgemacht habe, oder starken Sehnsuchtsmomenten beim zweiten längeren Aufenthalt, wo ich meine Freundin oder Geliebte sehr vermisst habe. Also das hat sich sicher alles irgendwo auch dann auch in die Bilder gefressen und transportiert, aber das ist definitiv, also das ist ein Sehnsuchtsort und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, ihn dann so als Sehnsuchtsort zu belassen, weil er mir auch zu wichtig ist und ich ihn zu ernst nehme, um ihn halt romantisieren zu wollen. Ne?
Also hat Max Sänger seine Bilder auf eine sehr eigenwillige Weise gestaltet. Er hat in Schwarz-Weiß gedreht und mit dem klassischen Blick des Ethnologen, der zwar mitten unter den Menschen steht, sie aber möglichst unvoreingenommen und einfach beobachtend filmt. Der Film heißt Far Palestine. Das klingt nach fernes Palästina und er erinnert tatsächlich an den Gestus alter ethnografischer Aufzeichnungen. Das sei allerdings nicht wirklich der Effekt, den er gesucht habe, sagt Max Sänger.
Ja, das war eigentlich dann doch irgendwo mein erklärtes Feindbild, das ethnografische. Also ich sehe natürlich die Verwandtschaft, leider finde es aber auch dann extrem schwer. Es ist ein Ort, der einem so überhaupt nicht vertraut ist. Es ist ein Ort, der sehr viele Vorbilder weckt, denke ich mal. Das Nomadische, das Leben in den Zelten. Aber irgendwo wollte ich dann auch protestieren und das auch nicht bildlich nochmal so stark dekonstruieren müssen, um da dieses ethnografische Gefühl rauszubekommen, weil mir zumindest in dem Moment auch nicht klar war, also wie ich mich vor diesen Vorbildern schützen sollte. Also das ist einfach dann, wenn es das ist, was es weckt, dann steckt da vielleicht ein ethnografisches Gefühl dahinter, aber es war definitiv nicht meine Intention, da irgendwie sowas auszuleuchten oder abzumessen, eher gegenteilig, aber ja.
Tatsächlich macht der Film indirekt von Anfang an klar, wie involviert der junge Mann in das Leben der Ziegenhalter von Susia tatsächlich war. Bloß fällt einem das erst nach einigem Nachdenken auf. Denn zum Einstieg zeigt Sänger in einer 8-minütigen Plansequenz, wie die Ziegen vom Hirten aus verschiedenen Gehegen rausgelassen und gemeinsam ins Weidegebiet getrieben werden. Die sogenannte Plansequenz gehört eigentlich in den Spielfilm. Gemeint ist damit eine ungeschnittene Abfolge von Ereignissen, welche die Kamera planmäßig erfasst, in einer Fahrt, einem Schwenk oder einer Kombination davon. Da passieren etliche Dinge nacheinander, aber damit das gefilmt werden kann, muss der Ablauf genau festgelegt werden. Schauspieler, Autos, Pferde, was auch immer, müssen planmäßig und nach genauem Timing am richtigen Ort ihre Handlungen vollziehen. Im Dokumentarfilm sind Plansequenzen nur möglich, wenn bekannte Abläufe gefilmt werden, etwa eine Fahrt entlang dem Montageband in einer Fabrik. Wenn sich nun Max Sänger mit seiner Kamera 8 Minuten lang unter den Ziegen bewegt, die auf die Weide getrieben werden, dann ist das faktisch nur möglich, wenn er und die Ziegen diesen Vorgang in- und auswendig kennen. Denn nur so lassen sich die Ziegen von seiner Präsenz nicht stören und nur so kann er ohne zu stolpern die Kamera im Gehen immer wieder auf neue Objekte richten, ohne abzusetzen. Damit sind diese 8 Minuten also gleichzeitig dokumentarisch und inszeniert. Und genau gleich filmt Sänger dann zum Beispiel die Begegnung einer alten Frau mit 2 israelischen Soldaten, welche sie auffordern, sich mit ihren Ziegen auf das zugelassene Gelände zurückzuziehen.
Also ich habe mich halt immer wieder gefragt, was kann ich überhaupt erzählen über den Ort? Was kann sich überhaupt vermitteln? Was nicht auch gleichzeitig wieder einer politischen Pose oder einer Vermutung gleichkommt? Also ich war lang genug da, um sicher einige Sachen über diesen Ort erzählen und sagen zu können. Gleichzeitig war mir dieses Erzählen irgendwie unbehaglich, was dann eben vielleicht dann doch wieder dem Ethnografen gleichkommen würde, der dann sagt, hier, so ist es, so sieht's aus und das machen die. Von dem habe ich mich irgendwie versucht zu distanzieren und auch eben von da so politischer Kontextualisierung. Ich hätte also erläutern können, warum diese Situationen meiner Meinung oder teilweise auch, glaube ich, messbar so existiert. Aber ja, ich habe mich immer gefragt, was würde das anders machen? Was würde das in uns auslösen? Ist nicht vielleicht das Wecken einer Neugier und das etwas Rätselhafte vielleicht doch stärker, auch wenn es vielleicht unbefriedigend ist an dem Punkt, weil ich eben so mit Informationen versperrt bin.
Man könnte also sagen, Max Sängers dokumentarische Strategie besteht vor allem darin, unsere Neugier zu wecken. Er zeigt Dinge und Situationen, die wir zum Teil erkennen, zum Teil auch nicht, und er gibt keine Antworten auf die Fragen, die wir uns dabei möglicherweise stellen. Damit entgeht er der Gefahr, Dinge zu behaupten. Und wir stellen uns Fragen, die wir uns ohne den Film nicht gestellt hätten, weil wir nie an diesem Ort waren. Wir kennen die Situation in Israels Siedlungsgebieten aus unzähligen Berichten und Newsclips. Wir haben vielleicht sogar längst eine fixe Meinung dazu, aber ein Film, der uns die einfach bestätigt, bringt wenig, sagt Max Sänger.
Also eigentlich beschreibe ich im Provisorium, das zu vermitteln, das zu erklären, ist mir fast ein Ding der Unmöglichkeit, denke ich. Und daher dann eher dieser subtile Weg, eher über Auslassungen und Andeutungen zu arbeiten.
Das ist eine dokumentarische Strategie, welche im aktuellen Dokumentarfilm immer wieder angewandt wird. Die Zuschauer werden an einen Ort oder in ein Geschehen transportiert und dort gezielt sich selbst überlassen. Die Fragen, die sich stellen, muss ich mir erst einmal selber stellen. Und mit etwas Glück und viel Aufmerksamkeit finde ich sogar mögliche Antworten im Film. Das ist letztlich die Umkehrung der alltäglichen Fernsehillusion, welche alle Newsclips uns vermitteln. Der Verzicht darauf, absolute Wirklichkeit oder gar Wahrheit zu suggerieren. An ihre Stelle tritt die mehr oder minder subtile, gezielte Verunsicherung und die Hoffnung, das Publikum allenfalls auf die richtigen Fragen zu stoßen. Am konsequentesten umgesetzt hat das in Duisburg der aus Polen stammende Marcin Malaszczak. Auch sein Film trägt als Titel den Namen einer Ortschaft. Sieniawka ist eine Kleinstadt in Polen. Sie beherbergte einst ein Nazi-Arbeitslager. Nach dem Krieg wurde dieses in ein Krankenhaus für die Behandlung von Geistes- und Nervenkrankheiten und Alkoholismus umgewandelt. Und das ist es geblieben, auch nach dem Ende der Sowjetunion und der kommunistischen Planwirtschaft. Marcin Malaszczaks Familie stammt aus Sieniawka und seine Kontakte waren so gut, dass er in der mehr oder weniger offenen Anstalt ungehindert und zeitlich unbegrenzt drehen durfte. So besteht der zentrale Teil des Films Sieniawka aus ruhigen Aufnahmen aus den Innenräumen und der Umgebung der großen Anstalt, die wie ein Gutshof aussieht. Man sieht die Insassen beim Essen, beim Rauchen, bei ihren ganz persönlichen Ritualen in ihren Zimmern. Die meisten sind alte Männer, ein paar Junge sind aber auch darunter. Der Filmemacher sagt, mit diesem Heim habe das Projekt angefangen.
Man könnte schon sagen, also dass dieses Krankenhaus war schon eine Art Ausgangspunkt für den Film, aber dann nimmt der Film noch andere Richtungen an und wird, glaube ich, auch noch vielschichtiger als das.
Denn umrahmt ist dieser dokumentarische Teil des Films durch eine spielfilmartige Inszenierung. Der Film beginnt damit, dass 2 Männer mit einem Handwagen einen in rosa Tuch eingewickelten Menschen vor einer Tür deponieren, anklopfen und schnell verschwinden. Später sieht man einen Mann mit Motorradhelm wie einen Power Ranger, eine Comicfigur, durch waldiges Gelände stolpern. Ein bärtiger Mann erwacht in Zwangsjacke beim Ausfluss einer Abwasserleitung, wird von einem anderen zwar nicht entfesselt, aber mit Wasser versorgt und in sein Zelt aufgenommen. Das Zelt wiederum besteht aus dem gleichen rosa Stoff, den wir schon am Anfang gesehen haben. Die beiden Gestalten in ihrem Waldlager erinnern an Beckett, an Warten auf Godot. Später werden wir sie wiedererkennen als Insassen des Heimes. Der Film beginnt also offenbar mit dem Versuch, in die subjektive Seelenlandschaft eines Geisteskranken vorzudringen.
Ja, ich finde das eine ganz schöne Beschreibung, weil der Film ja sehr stark das hinterfragt, die Zeitebenen, die dort aufgemacht werden im Film und wie sie miteinander verwoben werden. Und es stellt sich natürlich sehr stark die Frage, das, was wir gerade sehen, ist das Erinnerung? Ist das Gegenwärtiges oder Gegenwart? Ist das vielleicht Zukünftiges? Ist das vielleicht auch eine Art Imagination eines Menschen? Also es ist eine ganz gute Umschreibung zu sagen, dass man sich vielleicht im Kopfe eines Menschen oder einer Figur bewegt.
Dies sagt Filmemacher Marcin Malaszczak. Und er ist auch einverstanden damit, Anfang und Ende des Films als spielfilmartig inszeniert zu bezeichnen. Zugleich aber relativiert er auch den dokumentarischen Charakter des Hauptteils. Unter anderem hat es auch in diesem dokumentarischen Teil wieder die schon früher beschriebenen Plansequenzen. Also ungeschnittene Kamerafahrten und Schwenks, zum Beispiel an einem runden Dutzend rauchender Patienten im Aufenthaltsraum vorbei. Die alle gehen sehr konzentriert ihrer Tätigkeit nach, vor allem dem Rauchen, und ignorieren die Kamera wie Profischauspieler.
Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass diese Plansequenzen tragen in sich schon irgendwo eine Art fiktionale Tendenz. Und dann kam die Idee, irgendwo das weiter zu fiktionalisieren. Das heißt, der Teil auf der Station ist zwar reiner dokumentarisch, aber zum Beispiel der Teil, der dann auf dem Gelände spielt, da wird es schon, man könnte sagen, es wird dann mehr zu einer Mischform.
Der Grad der Inszenierung bemisst sich dabei nicht einfach daran, ob die Protagonisten Anweisungen bekommen haben oder nicht.
Ich meine, für mich gibt es verschiedene Formen der Inszenierung. Und man kann grundsätzlich nur mit der Kamera inszenieren. Das ist irgendwie vielleicht so die Grundvoraussetzung für jegliches Filmemachen. Ob man es dann letztendlich als Spielfilm oder Dokumentarfilm bezeichnet. Aber grundsätzlich gibt es verschiedene Inszenierungsformen in dem Film.
Zur Inszenierung mit der Kamera gehört ganz klar die Plansequenz. Malaszczak konnte die rauchenden Patienten nur darum filmen wie eine Reihe teilnahmsloser Arbeiter am Fließband, weil er den Ablauf des Rauchrituals nach dem Essen aus seiner täglichen Wiederholung kannte.
Ja, aber das ist doch erstaunlich, dass man zum Beispiel in den Plansequenzen auf der Station oder in dem, wenn man sagen jetzt so, obwohl ich ja die Unterteilung nicht so gern mache, aber dass man ja auch durchaus dort von Plansequenzen sprechen kann, weil ja irgendwie die Dinge sich so einrichten im Raum, als wären sie choreografiert von vornherein.
Und diese Choreografie der täglichen Wiederholung verstärkt Malaszczak dann sogar noch am Schneidetisch, indem er eine weitere solche Plansequenz im Film rückwärts laufen lässt. Das fällt zunächst überhaupt nicht auf. Da kauert ein Mann im Flur am Boden. Zu einer Tür heraus kommt ein anderer, der rückwärts den Flur entlangläuft. Ein Irrer eben, denkt man. Erst als ein dritter Mann ebenfalls rückwärts an dem am Boden kauernden vorbeigeht und ihm mit einem eleganten Bogen ausweicht, ohne hinzusehen, wird einem klar, dass der Film hier rückwärts läuft. Die Kamera schwenkt weiter und wir sehen durch die Scheibe einer Tür ein paar ruhig am Boden sitzende Katzen. Mit denen muss Malaszczak beim Filmen angefangen haben. Jetzt aber sitzen sie eben am Ende der Plansequenz. Mit dieser verblüffenden Strategie macht uns Malaszczak nicht zuletzt darauf aufmerksam, dass auch der vermeintlich objektivste Dokumentarfilmer uns immer nur einen gezielten Ausschnitt des gesamten Bildes liefern kann.
Man sieht ja auch immer nur einen Ausschnitt. Und ich als Mensch kann noch über diesen Ausschnitt hinaussehen. Ja? Und dann auch immer entscheiden, was ich in diesen Ausschnitt einbeziehe. Also es ist ja so, als Filmmacher, als würde man ja schon irgendwo das Zukünftige antizipieren und dann mit einbinden. Und das ist dann eben eine sehr bewusste Wahl.
Mit dem Zukünftigen meint Malaszczak hier das, was die Kamera bei einem Schwenk antizipiert. Wenn der Kamerablick sich bewegt, dann ja in aller Regel an einen Ort, wo es wahrscheinlich etwas zu sehen gibt. Diese für uns als Zuschauer selbstverständliche Erwartung kann natürlich auch ein Spielfilm unterlaufen. David Lynch hat das zum Beispiel in seinem Spielfilm Blue Velvet getan, wenn die Kamera vom Gesicht der Mutter im Bett über den Nachttisch auf ein Stück nackte Wand schwenkt. Dieser Wand schreiben wir dann unwillkürlich eine Bedeutung zu, sonst würde sie ja nicht gezeigt. Was aber diese Bedeutung sein könnte, das überlässt Lynch uns und erzeugt damit eine Unheimlichkeit. Wenn Marcin Malaschak nun im Dokumentarfilm ähnlich vorgeht, indem er über eine Reihe von Gesichtern schwenkt, dann setzt auch er Ankerpunkte für uns mit Gesichtern, die wir später wiedererkennen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind für mich ja Ankerpunkte oder dann Verbindungsstellen, die das Ganze irgendwo ja miteinander verbinden letztendlich und irgendwo hat er alles miteinander zu tun. Aber ich überlasse es dem Zuschauer, es auch, also die Freiheit, es miteinander zu verbinden.
Ein anderer dieser Ankerpunkte sind die Katzen, die man am Ende der rückwärts gezeigten Sequenz durchs Fenster sieht. Die erinnern einen unwillkürlich an jene Katzen, von denen am Anfang des Films der eine Mann dem anderen erzählt hat.
Wo diese allegorische Geschichte von den Katzen erzählt wird, die wild herumstreuen, dieses Dorf, das man nicht sieht, also eines fiktiven Dorfes, die versuchen sich um diese Katzen zu kümmern, aber es sind zu viele und dann gibt es diesen Teich, in dem diese wilden Katzen ertränkt werden. Und irgendwo könnte man diese Katzen vielleicht auch eine Art Metapher für die Patienten oder für die Menschen, die behandelt werden, sehen. Und dann gibt es eben für mich, eben wie angesprochen, diese Vielschichtigkeit, dass dann doch sozusagen der Interpretationsraum von mir sehr offen gelassen wird, also mit Absicht.
Malaschak dokumentiert nicht nur das Leben in diesem Krankenasyl in Polen, sondern eine ganze Reihe von Aspekten, die ihn nicht nur dort interessieren. Es gibt ein zerfallendes Kino auf dem Gelände aus kommunistischer Zeit. Es gibt die Frustration älterer Patienten darüber, dass dieses Kino nicht mehr in Betrieb ist, seit der Kapitalismus ausgebrochen ist. Das alles wird im Film andeutungsweise zum Themenkomplex, sagt Marcin Malaschak.
Weil ich auch zu meinem Standpunkt als Filmemacher mit dem Thema, mit dem ich mich auseinandersetze in dem Film, sei es der postkommunistische gesellschaftliche Wandel oder die Reflexion darüber, was Kino heutzutage ist und wo es eigentlich ist und ob es noch am Leben ist oder am Absterben oder wieder reanimiert wird, dass man sozusagen einfach den Freiraum lässt, diese Dinge selber miteinander zu verbinden, um vielleicht so einen gewissen, weil es hat ja sehr stark etwas mit unserem Leben heutzutage zu tun, irgendwo, also die Dinge, die abgegrenzt werden, die als anormal bezeichnet werden. Und für mich ist irgendwie alles doch Politik am Ende.
Dies sagt Marcin Malaschak über seinen teilweise gezielt und offenkundig inszenierten Dokumentarfilm Sienjawka, der übrigens in Duisburg Anfang November mit dem Arte-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde. Sienjawka wird darum irgendwann auf Arte auch zur Ausstrahlung kommen. Und auch die beiden anderen teilinszenierten Dokumentarfilme aus dieser Reflexe-Sendung werden wohl früher oder später auf Arte oder Dreisat zu sehen sein. Ich bin hier von Eleni Ampelakiotou und Far Falastin von Max Sänger. Sie hörten Reflexe, mein Name Michael Sennhauser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.